In den 90ern war es einfach die goldene Zeit, wie dieses Thema Automobil auch in Deutschland gelebt wurde. Da hat man samstags sein Auto draußen gewaschen und dann war in Ordnung. Und so war halt eben auch der Motorsport, sondern einfach irgendwie ehrlich und faszinierend. Und die Typen waren richtige Charaktere. Ein Vettel, der noch Kart gefahren ist in dem Jahr, hatte sein Auto schon, wo er das ganze Jahr mit getestet hat. Wenn wir Mittwoch mit unserem kleinen Wohnmobil angekommen sind, konnten wir noch nicht mal ins Fahrerlager, weil Rosberg exklusiv Montag bis Mittwoch getestet hat.
Aber das ist doch übertrieben unfair, dass man einfach sagen kann, okay, Geld, Manager, Ressourcen schlägt in jedem Fall Talent.
Bei 260, 262 ist der Reifen geplatzt vorne. Ab da ging es dann einfach rechts weg, 90 Grad Winkel rechts rüber und dann war der Einschlag, glaube ich, bei 204 in der Leitplanke. Okay, die Karre brennt, ich muss hier raus. Gibt's Prämie? Schreit jeder, ich will ein E-Auto haben. Kaum schaffen die 6,5 Mille Prämie ab, will keine Sau mehr ein E-Auto haben. Dann sage ich, aber warum hast du mich denn 3 Jahre zugemüllt mit deiner Scheiße? Und damit haben wir uns sehr, sehr wehgetan.
Wie siehst du so Konzepte wie die Formel E?
Ja, da fahre ich lieber Carrera-Bahn, ne?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sport 1 Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag mit super inspirierenden Menschen aus der Welt des Sportes. Unser heutiger Gast ist Rennfahrer Lance David Arnold. Lance hat in seiner Rennkarriere schon so ziemlich alles miterlebt. Ist in der GTM gefahren, war bei den legendären 24-Stunden-Rennen von Daytona und Le Mans mit am Start und hat sogar schon einen Formel-1-Weltmeister auf der Rennstrecke abgezogen. Wir sprechen über das Nachwuchsproblem in der Formel 1, warum Geld mehr wert ist als Talent. Außerdem erzählt er uns, wie es sich anfühlt, knapp 1000 PS unterm Hintern zu haben. Und am Ende der Folge sprechen wir auch noch über die aktuelle Automobilpolitik in Deutschland und warum da vielleicht nicht immer alles ganz so glatt läuft, wie sich das viele wünschen würden. Wenn euch die Folge gefällt, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da und folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Vielen, vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Lance David Arnold. Was bedeutet dir das Rennfahren? So dieses Gefühl, du gibst Vollgas, die Reifen drehen durch, es drückt dich in den Sitz. Was bedeutet dir das?
Das kannst du ganz einfach runterbrechen, ne? Wenn du in dem Auto sitzt. Du hast deinen Helm auf. Da hast du ja schon einen ganz anderen Druck auf den Ohren. Du nimmst die Geräusche anders wahr. Du rollst in den Start. Du kannst 10 Jahre fahren. Du hast immer noch Gänsehaut. Und es ist so ein Mix aus Adrenalin. Nicht Schiss, aber die Nervosität, die geht nicht weg. Formulieren wir es so, ja. Weil Adrenalin einfach immer so schießt vorm Start. Und dann stehst du und dann gehen diese 5 Lichter an, bis die Ampel dann letztendlich ausgeht. Und dann fährst du irgendwo auf dieser Welt einen Start und fährst gegen, ja, die Stärksten in dieser Kategorie, das ist einfach, ich meine, das ist, ich rede davon, kriege ich Gänsehaut. Wenn das fehlt, dann müsst ihr auch aufhören. Ja.
Aber muss man auch ein richtiger Adrenalin-Junkie sein dafür?
Das nicht mal, weil ich würde mich ja immer gerne als ruhiger Typ beschreiben, aber wahrscheinlich ist es dann eher fokussiert. Das nicht, weil ich so weit gehen würde, dass ich sage, wenn du im Rennauto bist, im Profigeschäft, dann ist das immer kalkuliertes Risiko. Also es gibt keinen Fahrzustand, wo du sagst, ich weiß nicht, ob ich das so überstehe. Ja, das heißt, in der Regel, wenn du abfliegst, ja, dann passiert ja auch was, weil du mal 5 oder 8 km/h zu schnell warst. Wenn nichts bricht, sondern alles so. Wenn du mal einfach neben die Strecke kommst. Weil du halt einfach ja kalkuliertes Risiko betreibst. Sprich, du fährst an deinem Limit. Du weißt, was dein Limit ist. Du weißt genau, was das Auto kann. Das heißt, du bewegst dich um diese 100%-Grenze. Wenn du einen schlechten Tag hast, bist du mit 98% unterwegs. Und hast du einen guten, wo du vielleicht auch mal einen Kratzer an den Spiegel gefahren hast, dann waren halt 101.
Weißt du noch, was so deine erste Motorsport-Erinnerung ist, als du so das erste Mal richtig angeknipst wurdest vom Motorsport und du dachtest, boah, das ist geil, das will ich auch.
Ich kann tatsächlich, kann ich es nicht irgendwie einordnen, was eher war. Aber wir fangen jetzt mal einfach, wir spalten das mal. Also klar, die Formel-1-Zeit, das war in den 90ern, war es aber die goldene Zeit. Ja. Ne? Nicht nur durch Schumacher, sondern einfach wie dieses Thema Automobil auch in Deutschland gelebt wurde. Das war ein anderer Stellenwert. Da hat man samstags sein Auto draußen gewaschen und dann war in Ordnung. Und so war halt eben auch der Motorsport, sondern einfach irgendwie ehrlich und faszinierend. Und die Typen waren richtige Charaktere. Und ich weiß, dass da natürlich als Kind bist du dann mit deinen Eltern aufgestanden, wenn irgendwie um 3 Uhr morgens oder um 4 Uhr morgens der Grand Prix von Sao Paulo übertragen wurde. Und irgendwie war das ein spezielles Gefühl. Ja. Und das hat mich dann so fasziniert. Wohingegen ich zum Beispiel beim Sport selbst, die erste Berührung, die ich gemacht habe, war im Go-Kart, ja.
Ja.
Und ich müsste jetzt auch wieder lügen, es war wahrscheinlich so, ich war wahrscheinlich 5, 4.
Ach, krass.
Und wurde da reingesetzt und ich brauchte so riesen Klötze unter den Füßen, dass ich überhaupt ans Gas kam und an die Bremse, weil mein Vater mit mir nach Mülheim auf so ein Mercedes-Gelände, ja, wo so Kart-Slalom trainiert wurde. Und sein bester Kumpel, deren Tochter ist da halt gefahren und die so, kommt doch mal mit, die war 2 Jahre älter und so habe ich es probiert. Und angeblich, sagt man, ich kann es nicht glauben, bin ich dann direkt heulend ausgestiegen, ja, weil ich war ja schüchtern introvertiert bis heute und habe gesagt, will ich nie wieder machen, wollte dann aber doch ein zweites Mal hin und dann war es geschehen. Dann hat man mich quasi nicht nicht mehr aus dem Kart gekriegt.
Aber ich meine, also diese ganze Zeit, du hast es ja gerade angesprochen, ja, Ayrton Senna, Damon Hill, diese ganz, ganz großen, ihr saßt dann, also ihr wart dann schon auch eine Motorsportfamilie, oder?
Was Faszination angeht. Ja. Also mein Vater hat, klar, mit so Automobilclubs haben die so Orientierungsfahrten oder kleine Rallyes sowas gemacht, eigentlich aus Faszination, und haben aber Motorsport geschaut. Mhm. Und die Faszination war da und die haben sie mir auch mitgegeben. Ne? Und ich glaube, das war halt einfach auch was ja dann letztendlich ich so aufgenommen habe, bis hin zum selber probieren, bis hin, dass ich infiziert war. Ja. Und dann war es natürlich insofern eine schöne Zeit, dass man die Motorsportleidenschaft von meinen Eltern, inklusive das, dass ich halt am Lenkrad selbst bin, schön kombinieren konnte. Ja. Ne? Gerade in der Jugend musste ja auch. Ich konnte ja nicht alleine irgendwo mit dem Bus bis zu einem Kart-Event fahren. Ne?
Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, weil du bist ja auch ein richtiges Pottkind und Ende der 80er geboren. Hast du Manta Manta als Kind mal gesehen?
Weil also da rieb ich die Frage fast auf.
Der muss sich ja geprägt haben, dieser Film, noch was, oder?
Der hat mich nicht nur geprägt. Ja. Also jeder von meinen Kumpels, der den nicht synchron sprechen kann, der ist nicht mehr mein Kumpel. Ich will so weit gehen. Also Manta Manta können mich schon synchron sprechen. Das ist halt so. Und das meine ich, ne? Das ist so. Es gab ja auch im Ruhrgebiet das Opel und das VW-Lager. Ich war mit 18 ganz klar Team Opel, ne? Und das meine ich, das ist halt einfach so, das war eine andere Zeit, eine andere Wahrnehmung. Ich hatte meinen, ja, Corsa B, aber mit einem Calibra-Motor, ne? C20XE für die ganzen Opel-Freunde. Den hatte ich mit 16 schon, weil der war halt im Netz. Da habe ich meinem Vater überlegt, ach, ich glaube 6.000 Euro, ja, müsste gerade Euro gewesen sein. Aha. 2004 den Führerschein,
war schon.
Wenn ich den 2.2 gekauft habe, 2.1 Ende des Jahres. Ja. Auf jeden Fall haben wir den gesehen, haben gesagt, den müssen wir nehmen, der ist 6 uns. Und dann haben wir den gekauft und mein Vater hat den abgeholt, ich saß am Beifahrersitz und ab da habe ich das Auto natürlich 1,5 Jahre, 2 Jahre gepflegt, bis ich dann selbst fahren konnte. Ne? Genau. Du hast halt einfach anders gelebt zu der Zeit. Ach.
Erklär uns mal bitte dieses ganze System im Nachwuchs, weil also du bist ja dann, also du hast natürlich mit dem Kart angefangen. Ich habe jetzt aber mal ein bisschen nachgeschaut davor. Du musst ja eigentlich total früh wissen, ob das Talent von einem Kind da ist, wenn du es in so einen Kart setzt und wenn du es weiter fördern willst, weil es ist ja unfassbar teuer. Der Rennsport, der Motorsport, ich habe das noch nie woanders gesehen. Ich habe gesehen, bei internationalen Jugendserien zahlst du teilweise für eine Saison bis zu 250.000 Euro. Nimm uns mal bitte in dieses...
Im Kartbereich schon. Ja, das ist das Kranke daran. Ne? Deswegen muss man das auch da nochmal sagen. Das war letztendlich bei uns immer noch eine andere Zeit. Aber da war es schon so, dass das diese Auswirkungen oder diese Ausmaße angenommen hat. Das heißt, wir spielen das jetzt mal hoch. Ich habe einen klassischen Weg durchlaufen. Im Prinzip wie Schumacher, mit dem Kart angefangen, Kartslalom, dann irgendwann mit 14 Kart Rundstrecke. Dann fährst du in Kerpen zum Beispiel auf diesen Outdoorbahnen. Das kannst du natürlich deutschlandweit betreiben. Das kannst du im regionalen Bereich machen, also Westdeutschland oder halt eben Norddeutschland. Also es gibt so, ne, Deutschland wird dann aufgeteilt, im Ostdeutschland weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist jeweils in West und Nord eingeteilt gewesen, damit keiner so weit fahren muss. Ne?
Ja.
Einfach aus Logistikkosten. Und da konntest du halt so ein bisschen den Weg oder das Ganze kleiner machen. Trotzdem hat natürlich sowas Geld gekostet, ne? Und das nicht zu knapp. Das heißt, du musstest wahrscheinlich für eine Kartsaison auch zu unserer Zeit schon irgendwie so zwischen 20 und 50.000 Euro rechnen, um das Ganze zu machen. Und wenn es nicht nur die Technik war, dann war es ja die Logistik. Sprich, wie fahren wir denn dahin? Brauchen wir ein Hotelzimmer mit für 3 Leuten? Ja. Fahren wir im Wohnmobil? Ach, einen Anhänger brauchen wir für den Kartsport? Und so fängt's ja an, ne? Dann brauchst du einen zweiten Motor für die Saison und so weiter. Und dann wird's halt irgendwann groß. Und deswegen sind wir immer einen schönen Weg gegangen. Wir sind immer in schöne Klassen rein. Wir haben alles versucht, auch einen vernünftigen Weg zu gehen, weil du natürlich entscheiden musst, was macht denn überhaupt Sinn? Muss ich 250.000 Euro ausgeben, damit ein Hersteller auf mich aufmerksam wird oder halt eben nicht. Ja, und dann kannst du halt so ein bisschen die Gleise stellen und dann musst du ganz klar unterscheiden zwischen, ich gehe den Weg jetzt, weil wir als Team, als Familie daran glauben, oder wir gehen den Weg, weil der Papa das möchte und das Geld hat. Also die zwei Wege gibt es im Motorsport, ganz klar.
Aber ist das nicht voll das strukturelle Problem? Weil dann kann man ja auch behaupten, im Motorsport kommen nicht zwingend die besten Nachwuchstalente nach oben, sondern die halt den nächsten Geldbeutel haben.
Ja, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Ja, es ist tatsächlich so, dass du in so einen Bereich kommst, wo das zutrifft. Und das ist auch was, wo ich sage, das hat's mir jetzt über die Jahre sehr, sehr schwer gemacht, ne? Die Faszination nicht zu verlieren. Mhm. Ich muss auch da sagen, ohne mein Vater, und wir sind jetzt wirklich aus einem normalen Haushalt, da ist jetzt kein Budgettopf oder irgendwas da. Das heißt, der hat auf seine Hobbys verzichtet. Das war sein Hobby. Der hat nach der Arbeit noch weiter geknüppelt, einfach damit da halt eben, ich sag mal, was dazu verdient, was halt im Hobby direkt verpufft ist, ne? Ich meine, jetzt war ja gut angelegt, ne? Danke da nochmal an der Stelle. Aber, nein, aber diese Kombination musstest du so machen. Du musstest das leben, weil sonst ging es nicht. So. Und dann habe ich nochmal eine VW-Sichtung, nachdem der Teamchef weg war, eine VW-Sichtung gewonnen. Mhm. Deswegen bin ich mit 18 VW Polo Cup gefahren.
Ja, ja.
Die Saison war bezahlt. Nur Schäden hätten wir machen müssen, so ein bisschen. Das hat sich aber in Grenzen gehalten. Und dann bist du auf so Systeme angewiesen von Herstellern, die dich dann hochkurbeln. Und bei VW war es so, wenn du den Polo Cup, die Rookie-Meisterschaft gewinnst, also die Neulingsmeisterschaft, dann kriegst du die zweite Saison bezahlt.
Mhm.
Ja, ich habe die Rookie-Meisterschaft gewonnen, wurde dann in dem Jahr abgeschafft. Ne? Gab es dann natürlich nicht.
Scheiße.
Und dann waren wir an einem Punkt mit 18,5, da wir gesagt haben, komm, das bringt nichts. Wir verspielen hier alles. Ja. Ja, das wollen wir nicht, das können wir nicht. Das heißt, wenn jetzt im Oktober, ne, wenn jetzt nicht irgendwie nach der Saison jetzt irgendwie was kommt, was sich ergibt, dann war ein schönes Hobby, war eine coole Zeit für uns, aber wir können nicht weitermachen.
Aber dann kam Porsche, oder?
Und dann kam Porsche.
Dann kam Porsche.
Kam Porsche im Dezember und machen wir uns nichts vor. Das ist, wenn du im Kart bist. Jeder kannte zu der Zeit diese UPS gebrandeten Porsche GT3s im Porsche Cup. Und das war einfach das Werksteam. Und du hast klar darüber geschielt, aber die UPS-Autos hast du nur so, also die waren, weißt du hast zum Carrera Cup geguckt, der war hier und die UPS-Autos waren hier. Und du hast dir gedacht, boah, irgendwann so ein GT3 mal, also GT3 fahren schon. Und dann halt Porsche Carrera Cup fahren wir halt geil. Und dann kam halt wirklich Porsche mit der Sichtung, die ich gewinnen konnte.
Mhm.
Und damit war ich in der Sichtung dann. Und dann ändert sich alles. Dann bist du 18,5, gehst in Duisburg zur Gesamtschule Mitte, ja, Pappenstraße, hast aber theoretisch deinen Dienstwagen von Porsche schon bekommen und kriegst dein Monatsgehalt.
Kommt gut an, oder?
Ja, ich bin tatsächlich mit dem Corsa meistens gefahren. Aber ja, das ist schon, das ändert alles.
Wann kommt denn dann dieser Return of Invest? Weil du musst ja so viel vorschießen da die ganze Zeit, oder in dem Fall war das dein Vater. So, wann kommt man an diesen Punkt, dass man das Ganze so ausgehebelt hat, dass dann auch wirklich endlich mal das Geld wieder reinkommt und man in Zweifel Schulden tilgen kann oder sonst was oder sich überhaupt mal auf das Level 0 hochhieven kann wieder.
Also wir haben Schulden dafür nie gemacht, weil wir immer gesagt haben, wir würden dafür keine Schulden machen.
Ja,
das ist ja alles in einer vernünftigen Konstellation oder realisierbar bleiben. Und wir haben auch, fairerweise muss man jetzt ganz klar sagen, mein Vater wollte jetzt nichts wiederhaben. Ne? Mhm. Er hat das ja auch mit durchlebt und hatte einfach Spaß dran und war stolz, dass es halt einfach so lief. Ne? Das heißt, den Punkt haben wir nicht gemacht, aber du bist natürlich schon so, dass du wahrscheinlich dann, wenn du in den Werksport kommst, schon mal 4-5 Jahre fahren musst, um deine 10 Jahre Kartsport und ich sag mal Polo Cup da wieder aufzufangen, ne? Um dann mal einfach so ein bisschen einzupendeln. In dem Maß, wie wir es gemacht haben.
Mhm.
Wenn ich jetzt mit 16 nicht in die Formel BMW beziehungsweise nicht im Polo Cup gegangen wäre, sondern in die Formel 3, was ja in den meisten Fällen auch ein Begriff ist, dann reden wir natürlich schon von einem Millionenbudget. Ne?
Ja.
Und dann kommen wir auch dahin, wo es dann interessant wird, wo diese Manager-Deals schon im Kart angefangen haben. Und dann sind wir nämlich genau auf deiner Frage wieder, wo du sagst, wir müssen ja im Kart eigentlich schon wissen, kann der was?
Ja.
Wird der was? Oder wie sieht's aus? Und ein Vettel zum Beispiel ist auch Kart gefahren, immer eine unter uns, weil er jünger war, ist. Und da ist halt so, er hatte zu der Kartzeit, als wir 12, 14 waren am Kartplatz, hatte er schon Willi Weber inklusive Schumacher hinter sich. Und jetzt können wir streiten, siehst du das mit 12 oder siehst du das nicht?
Mhm.
Ich glaube, du kannst sehen von 100, dass 10 gut sind, weil sie ein Gespür für das Material haben, Gespür fürs Fahren haben. Aber du sagst nicht, dass das der eine wird.
Mhm.
Das heißt, dann zählt wirklich die Förderung. Und wenn du dann natürlich mit dem richtigen Rückenwind, den richtigen Leuten auf die richtigen Spuren gedrückt wirst, dann ist vieles machbar. Also jetzt kommen wir wieder weiter, Formel BMW-Einstieg. Ich bin das erste Rennen nicht gefahren, weil unser Auto noch nicht geliefert wurde. Obwohl ich ja eingeschriebener Teilnehmer war für die Meisterschaft. Ja, ich bin erst zum zweiten Rennen gefahren. Allerdings hatte ein Vettel, der noch Kart gefahren ist in dem Jahr, hatte sein Auto schon, wo er das ganze Jahr mit getestet hat. Aber vor mir, obwohl ich eingeschrieben war, wo er getestet hat, um ein Jahr später einzusteigen, damit jeder Teamchef sagen kann, das ist ja das Naturtalent, das ist die Überraschung des Jahrhunderts, der steigt hier in so ein Formelauto nach der Kartsaison, die übrigens 250.000 Euro gekostet hat bei ihm, und ist jetzt hier und schlägt alle.
Aber das ist doch übertrieben unfair. Sorry, dass ich das, das ist doch ein riesenstrukturelles Problem, dass man einfach sagen kann, okay, Geld, Manager, Ressourcen schlägt in jedem Fall Talent.
Ja. Ja, und das können wir bei Formel BMW noch weiterspielen. Jetzt bin ich ja die Saison gefahren, ich bin mit Rosberg zusammengefahren und Götz und so weiter. Die Jungs habe ich ja jetzt immer wieder im GT-Sport, ne, bei Mercedes und so weiter, waren an der Schnittstelle, mit denen bin ich auch 24-Stunden-Rennen gefahren. Maro Engel und so, das sind ja jetzt Mercedes-Werkspiloten. Aber halt ein Rosberg ist halt auch gefahren. Und im Trockenen konntest du den fast nicht schlagen.
Mhm.
Sobald nass wurde, haben wir alle Kreise um ihn gefahren. Und weil dann ist ja nochmal ein anderes Gefühl gefragt. Ja. Und es war so, wenn wir Mittwoch mit unserem kleinen Wohnmobil angekommen sind, konnten wir noch nicht mal ins Fahrerlager, weil Rosberg exklusiv Montag bis Mittwoch getestet hat. Jetzt kommst du. Das heißt, da ist nur der Sohn, unser Teamkollege, die ganze Zeit gefahren. Und dann kommst du Freitag in dein 45-Minuten-Qualifying oder freie Training, ist ja 45 Minuten freies Training, 45 Minuten Qualifying und dann zwei Rennen à 30 Minuten. Also mehr Fahrzeit hast du ja nie an so einem Rennwochenende. Und du kommst in dein freies Training, musst die ersten 3-4 Runden erstmal akklimatisieren, wie ist der Streckenbelag, haben die was neu gemacht zum letzten Jahr und. Und der war halt einfach schon 1,5 bis 3 Tage da. Und dem Vorsprung läufst du hinterher und da hast du keine Chance.
Wie schafft man es da nicht, total frustriert am eigenen Sport zu werden?
Naja, du ist ja immer noch so geil, dass du halt die Leidenschaft siehst und die Chance, dass du ja wahrnimmst und einfach sagst, ich habe einfach so Spaß dran und ich schlag den trotzdem. Ne? Der Ehrgeiz hole ich dann wieder ein. Und dann kannst du auch daran ja arbeiten. Und das ist ja auch gut. Das hat ja auch oft genug geklappt. Ne? Mhm. Dass wir, ich sag jetzt mal wir, weil wir waren ja auch 8 BMW-Junioren, denen dann da immer versohlt haben, wenn es dann halt nass wurde oder irgendwas komisch wurde. Ja, wie es gelaufen wäre, wenn es anders wäre, das ist immer schwer zu sagen.
Ja, ja.
Aber ich finde, du hast gerade in Deutschland ein paar Paradebeispiele, wie auflaufen kann.
Wie war das bei dir, weil wir es ja schon gehört haben, du warst ja in einem ziemlich jungen Alter auch schon ziemlich erfolgreich unterwegs, dann hast du da ein GT3 als bist Werksfahrer. Wie hast du es geschafft? Ich meine, gerade unter uns Männern, so da kann man auch schnell mal mit 17, 18, 19, so in dem Alter, wenn es gerade läuft und man so viel Zuspruch bekommt, kann man auch ein bisschen durchdrehen.
Ja, sagen wir mal so, zum Durchdrehen war das Gehalt nicht genug. Ja, nein, aber ich glaube einfach ein bodenständiges Umfeld ist halt. Mhm. Und das war natürlich gerade meine Familie. Also ich glaube, wenn ich da ein bisschen nur an Bodenkontakt verloren hätte, dann hätte ich aber Betonklötze an Schuhen gehabt oder so. Das wäre noch nicht mal passiert. Nee, ich glaube, die Option war nie da. Ne? Da hat man mich immer geerdet. Und dazu kommt noch, dass ich ja sehr wirklich introvertiert jetzt aus meiner Schulzeit und zurückhaltend eher so für mich und nachdenklich oder so dann irgendwie war. Ne? Das heißt, ich war jetzt nicht der dann am Schulhof parkt, ne? Und sagt, Freunde, was ist hier los? Fährt eh keiner besser Auto, das habe ich nie gemacht.
Erklär uns mal die Struktur hinter so einem Team, weil ich glaube, gerade vor allem Menschen, die sich nur oberflächlich damit beschäftigen, denken halt, naja, es ist halt der Fahrer und da gibt es noch ein paar andere Leute. Vielleicht kannst du uns einmal so einen groben Überblick geben, was macht so den Komplex Team um einen Rennsportler aus?
Also es ist ja so, dass ich ja das Rennauto ist ja nicht, das gehört mir ja nicht. Und ich kann ja auch nicht bei mir in der Garage vorbereiten. Deswegen ist halt ein Team ja nicht nur irgendwie eine Mannschaft von 3 Leuten, die sich mal dann irgendwie donnerstags schon trifft, weil wir Freitag, Samstag, Sonntag ein Rennen haben, sondern das sind ja meistens Firmen, die das ganze Jahr weg existieren und die eine richtige Struktur haben. Also sprich, du hast natürlich einen Teamchef, einen Teambesitzer, der das Ganze irgendwie leitet, lenkt, Sponsoren ranholt, die Mannschaft bei Laune hält und irgendwie das Ganze ja vernünftig führt, bis hin zu den Mechanikern, die natürlich maximal flexibel sein müssen. Also da kannst du keinen jetzt nehmen von einem, jetzt hätte ich fast so einen Laden mit 3 Buchstaben genommen, wenn du ein Auto hinhängen kannst, sondern die müssen schon flexibel sein, ne? Weil du musst ja vorstellen, wenn ein Boxenstopp ist, und du kommst rein und ich sag dem vorher über Funk, ich habe das und das getroffen. Mhm. Berührung hier. Die haben keine Ahnung, was am Auto ist. Mhm. Du kommst rein, die sehen dich schon anrollen, haben die Reparaturteile schon dahingelegt und wenn es Tape ist. Und entscheiden in Bruchsekunden, was sie jetzt machen, damit es weitergeht. Also sprich, da sind ja richtig flexible, ja, Hochleistungsmechaniker, ja, weil die haben immer eine Lösung parat. Da gibt's nicht. Die brauchst du natürlich. Da brauchst du eine Kernmannschaft, die am Strand zieht, weil auch da passend zur heutigen Zeit, das geht nicht mit Work-Life-Balance oder 8 Stunden. Das funktioniert nicht. Die sind natürlich richtig da und die kloppen auch richtig. Und wenn du am Rennplatz bist, sind die morgens die ersten, die da sind, während ich noch vielleicht im Hotel bin, ja, um 7:30 schon da sind, das Auto schon warm läuft, alles schon parat ist und so weiter, bis der Fahrer dann kommt, seine Termine macht und das Fahren natürlich übernimmt. Und wenn man dann wieder geht um 18 Uhr oder um 19 Uhr, dann sind die meist bis 22.30 Uhr noch da oder bis 0 Uhr und vermessen das Auto nochmal für den nächsten Tag. Also das ist schon die Kernmannschaft. Ne?
Ja.
Und die wird natürlich motiviert und geleitet von einem Ingenieur. Also von einem Renningenieur, der das Ganze auch strategisch macht, also von der Boxenmauer, ne? Strategieplanung, wie viel Sprit geht rein vorm Rennen, wie viel tanken wir nach, wenn es erlaubt ist in dem Rennen und so diese Punkte. Also die quasi, ne? Du hast einen Teamchef, darunter ist der Ingenieur,
ja.
Da ist meist so viel Vertrauen da, dass am Wochenende selbst der Ingenieur das Ganze lenkt über einen Fahrzeugchef oder Wagenchef, der dann verantwortlich ist, wenn mir ein Rad abfällt.
Mhm.
Selbst wenn die Mechaniker nicht angezogen haben, kriegt der Wagenchef einen auf den Sack. Bis hin zu den Mechanikern. Ne? Aber ohne jetzt ein Ranking halt von der Höhe. Ne? Weil die sehen sich alle als gleichwertig. Und das macht's ja aus. Sie ziehen alle an einem Strang.
Aber wie volatil ist so ein Konstrukt? Weil du hast ja sehr viele Menschen, die da alle mit dran rumschrauben. Also wenn einer nur das kleinste Fehlerchen macht, das hat ja Auswirkungen auf das Gesamtkonstrukt sofort.
Eigentlich. Ja, du brauchst massives Vertrauen da. Ne? Du musst natürlich Leute haben, wo du weißt, jeder gewissenhaft da arbeitet und das Beste gibt. Ich meine, jeder hat ja auch das gleiche Ziel. Er macht ja nicht nur irgendwie was am Auto, weil er sagt, ich möchte jetzt hier fertig werden und dann kann ich ins Hotel, sondern der weiß ja, er macht das fertig, weil wir dann morgen im besten Fall Champagner spritzen, nämlich vor dem Podest. Und deswegen ist da eh schon eine andere Herangehensweise da, ne, dass du sowas hast. Aber natürlich, und das geht ja bis zum Fahrer weiter, also das Vertrauen, was die mir geben, dass meine Aussage gut ist oder ich das Auto halt eben so positioniere nach bestem Gewissen, muss ich denen ja auch vertrauen. Ne? Weil wenn wir jetzt beim 24-Stunden-Rennen, wir kommen rein und wir wechseln beim 24-Stunden-Rennen zum Beispiel einmal die Bremse. Klötze und Scheibe. Und das machen wir bei einem Fahrerwechsel. Das dauert auch nicht länger als 40 Sekunden. Da sind die Scheiben vorne gewechselt und die Bremsklötze.
Alter.
Jetzt klingt das ja schon krank, weil 40 Sekunden. Jetzt muss man sich aber vorstellen, das Auto kommt ja aus dem Rennbetrieb.
Ja.
Das heißt, die Bremse hat 200 Blühend bis 300 heiß. Grad. Während der Bremsvorgang geht die auf 400, 650 so hoch. Aber die hat dann da auch 150, 200 Grad. Das heißt, der Typ kommt da an, klemmt die Leitung ab, löst zwei Schrauben, packt mit den Hitzehandschuhen die Bremsscheibe an, reißt sie runter, setzt da neu. Das ist schon, da musst du auch
wohl. Crazy, Alter.
Das ist wie so ein Eishockeyspieler und dann feiert er sich, weil er hier eine Brandwunde hat. Dann sagt er, guck mal hier, Bremse, dafür waren es 39 Sekunden. Aber das macht's aus. Ne?
Krass.
Aber trotzdem muss ich ihm ja vertrauen, wenn ich dann die Boxengasse verlasse, den Limit dabei 60 rausmache und dann erstmal drei Gänge durchmische und ohne die erste Kurve mit 230 anbremsen, muss ich ja wissen, ich habe eine Bremse.
Ja.
Das ist ja auch noch. Also das ist schon so, aber man zweifelt da nicht dran. Ich glaube, wenn man daran zweifelt, dann hat man schon die falsche Crew.
Wie kann es aber trotzdem sein, dass selbst auf der allerhöchsten Ebene, wenn wir jetzt mal in die Formel 1 schauen, dass es da immer wieder diesen Fall gibt, dass manche Fahrer ein Rennen gar nicht beenden können, weil der Motor am Arsch ist. So, das ist ja, du bist ja wirklich Top-Chef, ganz, ganz oben. Du hast die besten Mechaniker, Ingenieure, alles. Und dann macht das Auto nach der Hälfte des Rennens und du fährst raus.
Technik kann natürlich immer kaputt gehen, ne? Also Materialermüdung, ich meine, da stecken wir am Ende alle nicht drin, wenn das noch so sorgfältig da irgendwie zusammengebaut ist, wenn die Technik irgendwie was bricht oder kaputt geht, Materialausdehnung irgendwie, dann machst du natürlich nichts. Wenn jetzt ein Reifen abfällt, ist es was anderes, was wir da manchmal auch sehen.
Mhm.
Der Formel 1, dass sie einen Reifen löst oder irgendwie, ne? So gerade nach einem Boxenstopp. Das ist aber jetzt eher was, das ist natürlich enormer Druck, ne? Da ist ja nochmal schneller da. Weil die ja mit zwei Leuten pro Rad dann auch da agieren und dann irgendwie, keine Ahnung, 4 bis 6 Sekunden brauchen. Wir haben halt den längeren Stopp, weil unser Tanken reglementiert ist. Aber die haben so einen Leistungsdruck, da kann schon mal, wissen wir alle aus dem Sport, Hochleistungssport, da hast du einen Blackout, da sitzt die Mutter nicht ganz.
Mhm.
Du machst aber aus Reaktion den Arm hoch, dass du fertig wärst. Und dann fährt das Auto los, dabei ist das Rad nicht fest. Ne?
Ja, okay.
Du musst sie wieder anhalten, dann verlierst du Zeit. Aber das meine ich, sowas gewinnt oder verliert man halt einfach zusammen.
Nimm uns mal mit, ich weiß, jedes Rennen ist natürlich total unterschiedlich und auch jede Rennstrecke, aber vielleicht kannst du uns so ein bisschen einen Blueprint in Anführungszeichen geben für, wenn du jetzt weißt, nächstes Wochenende Lausitzring, keine Ahnung, wo auch immer. Also wie fängst du dann an mit der Vorbereitung auf diese Strecke, auf dieses Rennen?
Tatsächlich ist es so, wenn du verschiedene Rennstrecken hast, du kannst ja nicht testen vorher. Das heißt, du kannst mal am Simulator fahren, wenn dir wirklich nicht mehr, also heutiger Stand ist wirklich gut, wenn du nicht mehr weißt, wie waren jetzt da die Gänge oder wie war es da mit der Streckentopografie, möchte ich mir nochmal angucken, da gibt es wirklich gute Lösungen, die du spielen kannst oder fahren kannst, einfach um das mal wieder aufzufrischen. Und ansonsten weiß ich aber noch, zu meiner Porsche-Zeit habe ich mir schon so ein Buch gemacht, ne, wo ich mir immer quasi, wenn du so einen Lausitzring erwähnst, Notizen reingeschrieben habe. Also wenn ich jetzt an Lausitzring denke zum Beispiel, fällt mir auf, ja, Kurve 1, die fällt ja so ab, aber da musst du halt aufpassen, weil du so einen Ludwig-Teller, so heißen die Curbs, diese breiten großen Curbs, den hast du auf der rechten Seite liegen, ne? Da musst du aufpassen, dann nicht drüber, weil da haust du dir schon mal irgendwie einen Kühler kaputt. Oder halt auf die Gegengerade drauf ist ein so eine Bodenwelle, die musst du kennen, weil du lässt dich an die Mauer raustragen. Und die kommt so einen Meter vor die Mauer, kommt so eine Bodenwelle.
Mhm.
Wenn du die natürlich nicht einkalkulierst und du eher am Limit bist, wird die dir halt den Rest geben, dass das nicht ausreicht, vor der Wand wieder aufzukommen. Und so Dinge, ne, die frischst du dann auf, indem du sagst, okay, ich guck nochmal in mein Heft. Was habe ich hier letztes Jahr aufgeschrieben? Und wenn du dann donnerstags ankommst, dann machst du einen Trackwalk, also wir laufen wirklich drüber, wo du einfach nochmal guckst, ist die Welle noch da? Ist eine andere Bodenwelle dazugekommen? Haben die an den Randsteinen was geändert? Einfach um dir so ein bisschen das Ganze mal anzuschauen. Weil wenn du im Auto da ankommst, siehst du da nicht mehr.
Ja. Wie sieht dann vor so einem Rennen die Risikoanalyse? Oder gibt es sowas eigentlich? So, falls es sie gibt, wie sieht die aus?
Beschreib mal Risikoanalyse.
Naja, stellst du dir vor? Im Sinne von, das sind neuralgische Punkte auf dieser Strecke, bei denen das Auto, wie es jetzt gerade ausgelegt ist, besonders anfällig für einen Ausbruch oder was auch immer sein könnte.
Also es gibt Risikoanalyse jetzt nicht in der Form, dass wir sagen, wo wäre es gefährlich für uns. Mhm. Das machen wir tatsächlich nicht. Mhm. Was wir haben, wenn wir uns die Nordschleife angucken, also Nürburgring-Nordschleife, da haben wir natürlich Punkte, die wir vorher durchgehen und sagen, wir müssen mit dem Auto noch einen Zentimeter hochgehen oder einen halben, weil das Auto dazu oft aufsetzt. Mhm. Und wenn wir das 24 Stunden machen, dann geht die Hebeanlage nicht mehr oder ist ein Loch im Boden, was auch immer. Ne?
Ja.
Solche Punkte hast du halt. Ne? Aber eher so eine, dass du gar nicht wegen der Gefahr für den Fahrer, sondern eher fürs Material, dass du so eine Gesamteinschätzung machst. Was müssen wir ändern, damit wir jetzt da nicht in Probleme laufen?
Wenn wir jetzt gerade in diesem Status vor dem Rennen quasi sind, in diesem Blueprint, hattest du sowas wie Rituale vor einem Rennen?
Ich habe tatsächlich immer so ein kleines Maskottchen in der Formelzeit und bis zum Carrera kam noch. Die ersten drei Werksjahre hatte ich immer in der Tasche.
Ja, was war das?
Ja, da gab es so ein Timbuli, ne? Timbuli ist was anderes, aber so wie so ein kleiner Bär war das. Ne? Den hatte ich dann immer in der Anzugstasche und dann waren wir irgendwann auch die Anzüge ohne Tasche und dann habe ich das dann irgendwann nicht mehr gemacht. Ich hatte beim Kart immer eine Kartkette an. Da hatte mein Vater zum Beispiel die gleiche, ne? So, das waren so kleine Dinger, ne? Und dann hast du ja was, weißt du selber, dann fühlst du da nochmal dran so, ne? Oder pack's nochmal dahin zum Beispiel, so bevor es dann losgeht, wenn du in die Startaufstellung reinrollst. Und irgendwann habe ich dann das geändert zu so einem Ritual, das kennt keiner. Ist gut, ich hau's raus.
Exklusiv,
raus
Deep Dive exklusiv.
Ja, ich hau's raus. Und zwar, vielleicht denkt niemand, dass ich einen Schläger androhe, aber ich habe die Angewohnheit, wenn ich wirklich in den Start reinrolle, und das dauert, wenn du fährst als stehender Start, als Vierter, zweite Reihe, stehst du sehr früh. Und dann dauert das, bis alle anderen sich hinten aufstellen, bevor die grüne Flagge kommt, stehst du bestimmt 10 Sekunden. Dann mache ich gerne so, dass ich die Handschuhe nachschiebe. Und wenn ich dann mal fertig bin, mache ich immer einmal so. Ne? Also eigentlich will ich nur damit sagen, ich bin bereit jetzt. Ne?
Ja.
Aber ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, wenn dann Fotografen irgendwie etwas höher stehen, ins Auto gucken, die denken, oh, warum macht der denn jetzt so?
Der aggressivste GT-Masters-Fahrer aller Zeiten.
Ich schiebe aber die Handschuhe tatsächlich zurück und haue dann so einmal in die Hand. Ne?
Was ist es dann, also Vorbereitung haben wir dann abgeschlossen. Du stehst jetzt eben genau da und du weißt, es sind nur noch ein paar Sekunden, bis eben diese 5 Ampelleuchten da angehen, auf grün schalten. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn du jetzt weißt, in ein paar Sekunden geht's los?
Also dann ist Adrenalin pur und dann bist du nervös. Also nie, Angst nie. Ne? Du hast Respekt, du musst mit Respekt da rangehen und du bist vielleicht nervös in Form von, ich bin aufgeregt, wie wird's? Läuft das alles so, wie du das vorstellst? So dieses, ne? Und das ist so ein Kribbeln, so ein Adrenalinkribbeln, was man nur schwer beschreiben kann. Aber Tatsache ist, wenn die Ampel ausgeht, wir gehen ja immer noch im stehenden Start aus, ist das schlagartig weg. Einfach weg und dann bist du in deinem Modus, dann bist du in deinem Programm. Natürlich muss der Start gut funktionieren, ne? Sonst ist Kurve 1 schon blöd, wenn du da angegriffen wirst von hinten. Ist immer besser, wenn du selbst angreifst, aber dann ist das komischerweise weg und du bist in so einem, einfach in so einem Kämpfermodus.
Und wenn du in diesem Kämpfermodus dann unterwegs bist, das frage ich mich nämlich immer wieder, wie groß ist der Anteil, dass du gegen die anderen fährst, also einfach quasi wirklich wortwörtlich schneller sein als die anderen, so blöd klingt, und wie groß ist der Anteil, gegen dich selber und deine eigenen Fehler zu fahren?
Ich würde sagen, von 10 Rennen machst du 9-mal keine Fehler. Also du fährst gegen deine Fehler. Wenn, dann fährst du deinen Rhythmus und du musst das Beste aus deinem Rhythmus rausholen. Ich glaube, so kann man es beschreiben. Und jetzt kommt aber das Problem, dadurch, dass du aber visuell andere siehst, mit denen du kämpfst, übernimmst du das. Du kopierst den Rhythmus von deinem Vordermann. Also ich habe so ein Beispiel, ich bin in den World Cup mal gefahren für Porsche 2011. Dann musst du dir vorstellen, ich komme von 8. Geile Kämpfe. Ich habe einen außenrum auf dem Gras überholt und richtig kranker Scheiß. Alles total geil, dass du wirklich denkst, ja Mann, läuft richtig. Du fährst ran an den zweiten und an den ersten, bist bis dahin die schnellste Rennrunde gefahren und bist auf einmal nicht mehr schneller. Weil du unterschwellig, ich kann dir noch nicht mal sagen, in welcher Kurve, unterschwellig kopiere ich das von meinem Vordermann. So dass ich ja sogar, ich hätte Zweiter werden können, weil der noch aufs Gras kommt in der letzten Runde, weil er sich ein bisschen vertut und ich fahre den gleichen Linie, fahre ich auch so halb mit ins Gras. So, und das meine ich. Also du kannst, glaube ich, du kannst nicht ganz ausblenden, dass du gegen andere fährst. Und deswegen ist es, glaube ich, im Rundstreckensport nicht möglich, gegen dich selbst zu fahren, weil du ja auch immer gucken musst, wir fahren da nur mal schnell. Also du musst sie eben Augen haben, damit das nicht irgendwie auf blöden Kontakt auskommt. Ne? Deswegen fährst du schon mit denen und gegen die, anstatt gegen dich selbst.
Ihr fahrt sogar sehr, sehr schnell. Und ich bin mir sicher, jeder von euch weiß ganz genau, was für ein Risiko man sich da aussetzt, weil sonst würde man sich da nicht reinsetzen. Also es ist ja einfach auch ein gefährlicher Sport. Es sind Menschen da schon in Autos auf Rennstrecken gestorben und gar nicht so wenige. Wie sehr ist das irgendwie auch noch mit drin? Oder ist es, wenn man da drin sitzt, wirklich völlig ausgeblendet, dass du dann einfach sagst, performen und perfekte Linie fahren?
Das ist so ein Mix. Also ich habe ja auch von Respekt, also darfst natürlich den Respekt nicht verlieren. Und das meine ich, wenn man da so dran geht, geht man in der Regel auch respektvoll miteinander um. Also ich denke jetzt wieder so an meine 2005er Klasse, ne? Quasi die ganzen Carrera Cup Jungs und so weiter. Nimm es bis 2010. Nimm es bis 2015 auf der Nordschleife. Ab da hat sich so ein bisschen geändert. Aber da hast du deine Profi-Jungs und ich finde, gegen Profis zu fahren, ist deutlich angenehmer und einfacher, als wenn es ein gemischtes Feld ist. Weil es kalkulierbares Risiko ist. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt sage, Touristenfahrten auf der Nordschleife, finde ich maximal schlimmer, würde ich nicht machen. Du findest eigentlich von 100 Profis würden vielleicht zwei sagen, machen wir. Weil das ist nicht kalkulierbar.
Okay.
Und das ist der absolute Wahnsinn, was da passiert. Und Klopf auf Holz hat nichts Schlimmeres passiert. Aber du weißt, was ich meine.
Also Menschen, die sich quasi einkaufen, um selber da mal fahren zu können.
Ja, mit ihren Spaß genau. Da fahren ja Busse, da fahren Motorräder, da fahren welche zu viert im Auto, die sich kaputt lachen ohne Helm. Da fährt der eine, der sich alles leergeräumt hat, der Luft prüft mit Helm. Und alle fahren untereinander, aber eigentlich weiß gar keiner, wo hingeht. So, und das ist halt immer sehr, sehr wild. Ne? Und deswegen, wenn du jetzt da aber am Limit fährst, dann kannst du dein Gegenüber nehmen und lesen. Ne? Und das liebe ich, so dieses Mentale auch, den anderen zu lesen. Und ich weiß, wie der tickt. Und ich weiß, wenn ich bei 280, 290 dem jetzt wirklich echt eng mache auf der Strecke, dann muss der mich nicht rammen oder mich berühren, sondern dann schluckt der das und dann kannst du dich durchsetzen. Du weißt aber auch von wegen, ah, der und der ist ein Psychopath, da machst du es vielleicht nicht so.
Okay.
Das meine ich, so hat ja jeder so ein bisschen sein Standing und so kannst du und so ist das so ein Geben und Nehmen, wie wir uns untereinander auf der Rennstrecke nehmen oder halt eben was gefallen lassen. Und wenn es da mal zum Kontakt kommt, in der Regel, ist es ja insofern nicht schlimm, weil wenn wir ja gleich schnell sind, dann ist der Kontakt ja auch nur mit 2, 5, 8, 10 km/h wieder. Also ich fahre nicht mit 290 immer Stehendes rein,
ja, klar.
Sondern wir berühren uns bei 290. Ich fahre dem hinten drauf, weil ich 293 fahre und er 290 als Beispiel. Das heißt, es ist alles ein bisschen kalkulierbarer. Trotzdem ist natürlich irgendwann die Physik am Ende. Und deswegen, wenn es dann mal raucht, dann raucht es halt richtig. Aber einen Plan und drüber nachdenken macht, glaube ich, vorher keiner.
Hat es bei dir mal richtig geraucht?
Ich bin tatsächlich richtig gut weggekommen über die ganzen Jahre. Ja, nur bei einer Rekordfahrt mit dem Straßenauto einmal. Auf der Nordschleife, wo ich wirklich, was ich gar nicht machen sollte, wo ich irgendwie hin, ich war nur da und dann hieß es irgendwie, ja, hier, der eine Kollege ist ausgefallen, kannst du nicht für den einspringen? Und dann habe ich das mal getestet, war direkt schneller als der zweite Fahrer von denen, der übrigens auch Werksfahrer bei Mercedes ist, aber auch so, und der seit 4 Monaten mit diesem Dodge Viper Projekt zu tun hatte.
Ja.
Es ging darum, einen Rekord aufzustellen und zwar wollte man das schnellste handgerissene amerikanische Auto auf der Nordschleife werden. Ja, sind wir geworden. Ne? Erste Runde war gut, 701. Obwohl ich ja mit dem Auto noch gar nicht viel gefahren bin. Mit Verschalter, ähnlich wie bei Manta Manta. Da habe ich richtig gekratzt, weil das Ding schon so ausgenudelt war nach 5000 Kilometern. Ne?
Ja.
Und die haben mir das Ding vorher vollgetankt. Die sagen, ja, du bist so gut gewesen. Jetzt kannst du jetzt die Rekordrunde auch fahren. Jetzt. Ich sage, wenn ich stelle euch das vor. Ich sage aber, ja, du bist ja jung. Ich sage, ja, klar, machen wir aber. Das ist ja gut. Ich sage, in jedem Artikel danach machen wir so. Ja, okay. Kommen die wieder, 10 Minuten später, und sagen, wir haben dir das Auto vollgetankt. Ja, wie habt ihr das Auto vollgetankt? Ja, ja, wir haben es vollgetankt, damit du 4 Runden fahren kannst, 5 Runden vielleicht. Nee, ich fahre eine Runde für eine Rekordfahrt. Ich sage, komm, mach 2, egal. Gefahren. Und dann ist aber aufgrund des Gewichts vorne, ist halt bei 260, 262 ist der Reifen geplatzt vorne. Von der Felge, ne?
Alter.
Also er ist aber nicht so geplatzt, dass er wegfliegt, sondern leider nur die Karkasse, weil er immer gestaucht wurde in den Kompressionen. Dann ist bei 260, 260 das Ding hochgegangen, dann war der Mantel noch da, kam aber nicht weg und dann ist dieser 310er Vorderreifen innen neben die Felge gewandert, sodass du nicht mehr lenken kannst. Und das hat es schwierig gemacht. Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt noch gedacht, ja, jetzt kommt so ein leichter Rechts-Links-Knick, lehnst halt jetzt links an. Habe ich auch gemacht, war vom Prinzip her okay, aber das Gras war noch nass und da machst du dann nichts mit. Das heißt, ab da ging es dann einfach rechts weg, 90 Grad Winkel rechts rüber und dann war der Einschlag, glaube ich, bei 204. In der Leitplanke, ne, und dann eigentlich Glück gehabt, ne, weil kein Überschlag, nicht drüber, weil die Leitplanke ist ja manchmal nur dreistöckig, ne, von Nordschleife. Und wenn du dahinter runterguckst, geht's meistens eine Böschung runter. Und, das Ding hatte eine Zelle drin, aber Serienlenkrad mit Airbag, ne. 6-Punkt-Gurt-Zelle, aber Serienlenkrad. Und die Kombination war gut und auch, dass da so viel Auto war, deswegen hatte nix. Aber trotzdem dieser klassische Spruch, was du beim Fahrtraining lernst, ne, wenn's knallt oder so, Hände weg vom Lenkrad. Vergiss es.
Bei 204 ist
dann
nichts mehr.
Ja, geht das alles so schnell? Und B, habe ich noch gedacht, ich halte dann noch, egal was jetzt hier kommt, ich mache noch irgendwas. Das hatte ich nicht. Und dann hatte ich halt hier so ein bisschen lila-blau, weil der Airbag meine Hände ja weggeschlagen hat vom Lenkrad. Und das Verrückte ist, ich kam, wenn ich mit dem 6-Punkt-Gurt angeschnallt war, kam ich gar nicht an den Innenspiegel hier oben. Ne?
Ja, ja.
Weil ich ja angeschnallt war. Den habe ich während des Einschlags mit der Rückhand, ich hatte hier so einen Cut, habe ich den rausgehauen. Also nur mal so viel dazu, wie lang du wirst, wenn halt Kräfte werden. Ne? Also ich hatte hier einen Cut, weil ich den Innenspiegel samt Halterung aus der Frontscheibe rausgehauen habe.
Alter.
Der dann auch da drin rumgeflogen ist. Und dann ich halt bis dato noch nie gesehen habe, ist ein Airbag. Empfehle ich auch keinem. Weil da kommt ja so ein Talkum raus, so ein Kalk.
Ja.
So ein Pulver. Und das war überall dran. Und da waren keine Streckenposten draußen. Und ich habe gedacht, okay, die Karre brennt, ich muss hier raus. Die Karre brennt und pack den Airbag so zusammen. Und zum Glück musste ich den so zusammenschieben, weil wie ich so fast fertig war, knallte nochmal. Also ich stand noch gar nicht, ich habe aber gedacht, ich stehe. Was ist jetzt? 204, Einschlag, bum, 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 richtiger Knall. Du drückst da zusammen, weil Staub ist. Ich bin mit 78 nämlich noch links eingeschlagen. Was ich nicht gemerkt habe, weil ich ja nur aussteigen wollte. Ne? Und wenn ich ausgestiegen wäre oder die Tür aufgemacht, da beim Fahren oder beim Rutschen noch, wäre halt auch blöd gewesen. Deswegen, also das ist so was, was man nicht braucht an der Stelle. Ne?
Ja. Wie, hast du irgendwann mal, weil man sich mit diesen Sachen ja auch auseinandersetzen muss, mal irgendwie mit deinen Eltern darüber gesprochen oder irgendwelche Sachen geregelt, so dass, oder denkt man da gar nicht drüber
nach? Ja, du bist natürlich versichert, ne? Das kostet auch mal Schweinegeld, du musst dich natürlich versichern an der Stelle da irgendwie anders nochmal, aber in der Regel, Klopf auf Holz, ist der Sport ja sicher geworden, wirklich. Hm. Das Problem ist ja, was jetzt heute entsteht, im Vergleich zu so einem Senna, ist ja heute eher eine innere Verletzung, weil die Kräfte so hoch sind, als dass du von außen nochmal irgendwie Schaden nehmen kannst, ne? Aber ja, natürlich, das Restrisiko ist am Ende immer dabei. Ne? Mhm. Das ist Fakt.
Boah, ich hab Gänsehaut, Alter. Das ist echt krass. Lass uns doch mal, da wollte ich unbedingt noch mit dir drüber sprechen, über fast eine andere Sportart innerhalb dieser Sportart nochmal sprechen, die 24-Stunden-Rennen. Du bist Daytona mitgefahren und Le Mans auch. Da muss man kein riesiger Motorsport-Crack für sein, damit man das zumindest schon mal gehört hat. Lass uns mal, weil ich glaube, Daytona war als erstes, ne? Mhm. Lass uns da einmal drüber sprechen. Du hast es vorhin auch schon ganz kurz mit angeschnitten, wie du dazu gekommen bist, weil es ist ja einfach nochmal was anderes als jetzt ein ganz klassisches Rennen.
Ja, Langstreckenrennen sowieso, ne? Ja. Aber Langstreckenrennen ist auch eigentlich das, was ich definitiv bevorzuge, weil ich einfach auch einfach eine Statur und so weiter, ne? Geht für den Sprint auch, aber ich war immer schon schwerer als alle anderen, weil ich auch meist größer war. Das heißt, wenn mir jetzt die letzten deutschen Formel-1-Fahrer, die haben alle irgendwie zwischen 62 und 68 Kilo.
Ja.
Mein Teamkollege beim 24-Stunden auf einem GT-Auto war meistens 12 bis 15 Kilo leichter als ich.
Mhm.
Das ist ja, ne? Deswegen war eigentlich der Langstreckensport so eh die Wahl, wo ich hin wollte, ja. Und dann hat Porsche uns ja nach Daytona geschickt. Dreimal Daytona gefahren. Leider nie gewonnen, weil jeder will das Rennen natürlich gewinnen, weil du als Sieger ja auch eine Daytona kriegst. Mit Gravur, wo sie dir, wenn du runtergehst, direkt neben dem Podest schon der Doppelte der Uhr bieten, wegen dieser Gravur. Und jeder wollte diese scheiß Uhr einfach haben. Wir waren meist nicht schlecht. Einmal haben wir geführt bis 4 Stunden vor Ende, aber es sollte nicht sein. Trotzdem ist das Rennen an sich und die Show der Amis einfach Weltklasse. Und das macht halt einfach auch keiner hier. Ne? Ich meine, das sehen wir bei allen Sportarten, aber wenn dann oben drüber einfach erstmal die Kampfjets drüber gehen, die nationale Hymne ertäuscht, dann laufen noch welche hier parat, dann hast du eine Atmosphäre in dieser Startaufstellung. Da weißt du gar nicht, wo du hingucken sollst als 19-Jähriger.
Aber eben, du bist 19, da scheißt man sich da nicht übelst ein, weil du hast ja schon diesen Namen, Daytona.
Yeah.
Du hast diese klirrende Hitze in Florida. Du hast auch also nur im Verhältnis zu anderen Rennen oder zu Sprints, du hast ja eine viel höhere Dropout-Quote. Ich glaube, ich habe es mir mal angeschaut, in dem Jahr, in dem du da warst. Ein Drittel der Fahrer hat ja, oder der Teams hat das Rennen gar nicht beendet. Also diese Hürde überhaupt, das zu Ende zu fahren. Da stehst dann du als kleiner Lance mit großen Augen. So, da macht man sich doch auf gut Deutsch gesagt übelst in die Hose, oder?
Da bist du natürlich aufgeregt. Du erkennst die Dimension, du bist aber auch gleichzeitig stolz und dankbar, dass du da bist und genießt das. Ne? Und dann bist du aber trotzdem in dem Modus, wo du einfach nur abliefern willst. Ne? Und dann hast du nachts zum Beispiel, tagsüber war es sehr warm in Florida und nachts hast du eine Kälte, wo du die Reifen nicht mehr auf Temperatur kriegst, wenn du da Full Course Yellow hast, was die Amis ja haben. Ne? Entweder mehrere Safety Cars oder Full Course Yellow, und dann fährst du da mit 60 oder 80 über die Strecke die ganze Zeit, und das vielleicht 3 Stunden, weil die irgendwas reparieren. Da musst du ja auch mit deiner Müdigkeit kämpfen. Also da hast du verschiedene Faktoren oder Nieselregen. Ne? Oval fahren war ja auch das erste Mal für mich. Im Oval zu fahren, und dann hast du einen Spotter, kennt man vielleicht aus der Nesca, auf der Tribüne sitzen. Das heißt, du siehst ja nur in den Spiegeln, siehst du ja nach hinten. Aber wenn du in so einer Steilkurve bist, siehst du gar nichts. Du guckst hinter dir in den Asphalt. Das heißt, du hattest so einen Spotter auf dem Dach, der dir immer gesagt hat, DP behind, also DP war Daytona Prototype, ne? DP behind, DP next to you und dann clear. Weißt du, wenn wieder klar war, du hast ihn nicht gesehen. Du hast nur irgendwann eine Vibration gespürt und dann kam der Prototyp oben rum an dir vorbei und ist wieder eingeschert, ne? Und wenn das die Ansage kam, dann mussten GTs auch unten fahren, weil die Positiven oben gefahren sind. Da war noch
crazy.
Sucht und Ordnung war da.
Verrückt. Wie habt ihr das denn strategisch quasi angegangen, dass ihr wusstet, okay, ihr seid ja immer über diese 24 Stunden im Team gefahren, so, und dann muss man sich ja abwechseln und dass man dann sagt, okay, der fängt an, den lassen wir als Drittes, der soll es am Ende über die Ziellinie tragen. Wie entscheidet man sowas?
Das ist unterschiedlich, je nach Crew, ne? Also du hast letztendlich ja Fahrer mit Vorlieben vielleicht, ne? Wenn die das dann auch auf der Uhr zeigen, dann werden die natürlich vom Ingenieur berücksichtigt. Aber zum Beispiel jetzt 24-Stunden-Projekt, jetzt dieses Jahr, wo ich drauf sitze, der hat mich explizit geholt, weil er meine Leistung kennt, weil er schon mal mein Ingenieur war vor 10 Jahren. Und der ganz klar sagt, ich brauche die in der Nacht. Mhm. Ich brauche in der Nacht, der Kunde, der, also ein Amerikaner, der auch, der ist unter 30, der fährt auch die ganze IMSA, also sprich, der fährt GT3-Rennen. Mhm. Der ist erfahren, aber der kennt die Nordschleife nachts nicht. Und der braucht jetzt meine Leistung im Prinzip nachts. Das heißt, wenn es schwierig wird, Nebel kommt, Nieselregen kommt, dann braucht er natürlich wen mit Erfahrung, den er dann ins Auto schmeißt. Ne? Sowas. Und da war ich jetzt, wenn man das jetzt runterbrechen möchte, auf meine Person eigentlich immer so für Spezialfälle. Ne? Wenn es geregnet hat, der Nebel kam, sowas habe ich geliebt.
Total angenehm. Ja, das sind die besten Aufgaben.
Ja, du kannst da den Unterschied machen.
Ja. Wie ist denn das Gefühl, wenn du weißt, wir haben über die Dropout-Quote vorhin schon gesprochen, wenn du weißt, fuck, wir haben es jetzt wirklich geschafft, so, wir sind jetzt als Team, haben wir dieses Baby da über die Linie gebracht?
Ja, das ist Gänsehaut pur, speziell, wenn du natürlich den letzten Stint fahren kannst und du hast die Ehre, das Ding über die Ziellinie zu bringen.
Ja.
Du weißt ja, wie viel Tränen, wie viel Schweiß, wie viel Arbeit da vorher drin steckte von jeder einzelnen Person. Und in der Regel geht dann der Funk auf, dann hörst du deinen Ingenieur, dann kommt nochmal der Mechaniker rein, dann kommt der Wagenchef da rein, bis du dann wieder antwortest.
Ja.
Das ist schon, ich muss sagen, das ist emotional. Also, da ist manchmal gut, dass die Onboard-Kamera da zum Visier hast zum Zumachen, weil da vielleicht schon mal eine Träne rauskommt.
Schön.
Das ist so die Highlights. Und das ist aber schon was, das macht so menschlich, ne?
Ja, ja.
Bis du dann letztendlich abends dann einfach das Ganze auch ausklingen lässt in einer schönen Feier, ne? Wenn es so dann gut gelaufen ist.
Du hast viele Rennen gefahren, du bist auf viele Platzierungen gekommen. Aber was würdest du sagen, war für dich, und das mal jetzt abgesehen von der Platzierung, was war wirklich das beste Rennen, was strategisch perfekt aufgegangen ist für dich, wo du sagst, da habe ich meine Top-Leistung abrufen können in deiner Karriere?
Ich muss, glaube ich, zwei Sachen nennen. Also ist für mich der Porsche World Cup 2011 wirklich, ja, auch wenn ich nachher den Rhythmus kopiert habe, ja, vom zweiten und vom ersten. Mhm. Und dadurch leider, trotzdem nochmal Podest, deswegen war ich, weil ein WM-Prädikat hat, trotzdem happy damit, speziell da vor Ort. Mhm. Wo ich aber 2 Jahre hintereinander eigentlich happy war mit meiner Leistung und auch das ganze Projekt geil war 2013 und 2014. Da bin ich nämlich für Mercedes, da war ich im Mercedes-Werkskader und die haben mich nach Asien geschickt. Nach Zhuhai in China dann Rennen fahren.
Mhm.
2 Jahre lang mit Häkkinen zusammen. Da sind wir nämlich wieder bei den alten Charakteren. Der war nämlich ja zu der Zeit bei Mercedes im DTM-Kader.
Okay.
Ist ja DTM gefahren.
Ja.
Und der wurde quasi an den GT-Haufen ausgeliehen, wo ich ja im Prinzip Leadfahrer war. Und dann hat man uns beide dahin geschickt. Nämlich mit Häkkinen in einem Jahr auf einem Auto gefahren. Da war natürlich super spannend, von so einer Größe mal zu sehen, wie arbeitet so einer, wie sieht's aus, wie läuft das und so weiter. Und im nächsten Jahr sind wir Teamkollegen gewesen, also quasi er hatte das Schwesterauto. Und ich habe tatsächlich in beiden Rennen gefüllt und wir nehmen nur das eine Rennen, wo ich mit 17 Sekunden geführt habe, vor ihm, der das zweite Auto gefahren hat und ich rolle 300 Meter vor der Ziellinie aus nach einer Stunde. Also quasi nach 59 Minuten und sowieso, weil der Sprit falsch kalkuliert war. Und ich treffe letztens noch den Ingenieur und er sagt, ich weiß nur unsere Aktion in China. Ja, ich, zu der Zeit habe ich nicht so drüber gelacht, aber ich war happy mit meiner Leistung, war natürlich großartig, war auch, ne, mit Mika zu fahren, das von ihm abzugucken, zu lernen, wie geht so einer mit so Sachen um, bisschen halt zu dem, dass ich natürlich im Griff hatte, also natürlich nicht in Form von Arroganz, sondern das zeigt einfach nur, dass jeder in seiner Sparte immer maximal on peak ist.
Mhm.
Das heißt, der war natürlich im DTM-Auto top nach seiner Formel-1-Zeit. Aber im GT-Auto hatte er ja wenig Aerodynamik im Vergleich zu seinem DTM-Auto. Das heißt, er hat ein Problem, das Auto mechanisch nutzen zu können, weil er eher ein aerodynamischer Fahrer ist. Während ich natürlich in meiner GT-Peak-Zeit war.
Ja.
Und deswegen war das geil zu sehen, wie er sich dann immer geärgert hat. Sagt, ja, so eine Scheiße. Nächste Woche bin ich dran, nächste Woche bin ich dran. Und er kam dann irgendwie bis an 2/3 Zehntel ran. Ne? Was mich natürlich mega stolz gemacht hat zu dem Alter, dass ich dann trotzdem da der Dings war, der den Ton angibt. Weißt du? Und dann rollst du da einfach so kurz vor der Ziellinie aus. Da war ein Zhuhai. Ja, das würde ich diese beiden Rennen als Favoritenrennen sehen.
Das ist so crazy, ey. Du bist ja jetzt Papa geworden und da frage ich mich, wie verändert das die Beziehung zum Rennsport, aber auch vielleicht zum ganz normalen Straßenverkehr? Gab es da bei dir irgendwie einen Einschnitt oder dass du Dinge jetzt anders siehst als davor?
Also man sagt ja immer, dass sobald Nachwuchs da ist, ist man langsamer wieder auf der Rennstrecke. Also ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht.
Toi.
Nächste Woche sitze ich erstmal wieder im Auto in Portimao, testen wir das Auto fürs 24 Stunden. Aber ich würde es runterbrechen. Ich würde so einen Mix machen aus Alter und halt eben jetzt, dass ich Vater geworden bin. Mhm. Ich muss nicht um jeden Preis alles machen. Also ich gucke mir das Projekt an. Wenn jetzt irgendeiner sagt, wir haben hier im Keller irgendwas zusammengenagelt und wir wollen jetzt einen Geschwindigkeitsrekord fahren mit 370, bist du dabei? Dann hätte ich wahrscheinlich mit 20 mir das angeguckt, hätte gesagt, ihr seid ein bisschen bekloppt, aber geil. So. Und dann würde ich vielleicht heute nicht mehr machen. Ne? Das heißt, ich würde wirklich ein bisschen abwägen, was möchte ich noch erreichen, wo möchte ich hin? Mhm. Weil ich glaube, es ist pauschal nicht so, weil Rallye reizt mich zum Beispiel immer noch. Mhm. Ich fahre Eifel Rallye Festival im Juli, fahre ich mit so einem BDA-Escort, weil das liebe ich einfach. Einfach auf Show, schön quer, Handbremswenden und sowas. Ne? Das ist einfach geil. Mhm. Und deswegen glaube ich, driftet bei mir nicht ganz so. Aber vielleicht müssen wir in einem Jahr nochmal sprechen, weil ich dir dann erzähle irgendwie von wegen, ich habe einfach den Speed nicht mehr. Wer weiß. Ne? Ja, und im Straßenverkehr, ich war eh ein ruhiger Fahrer, deswegen. Keine Punkte. Ich nutze das teilweise wirklich so 150, 170 mitschwimmen und Sachen abtelefonieren.
Brav.
Über die Freisprechanlage.
So.
Einfach um da das so zu machen. Ne?
Gibt es ein Auto, wo du sagst, das ist für dich persönlich Perfektion auf vier Rädern?
Ist immer die Frage, was der Anspruch ist, ne? Beziehungsweise der Aufgabenbereich.
Aber bei dir, einfach für dich.
Ich sage, der Trend geht zum zweiten Auto. Ne? Aber nein, das Problem ist, du kannst nicht einen runterbrechen. Also ich sage, nimm den RS6. Mhm. Der RS6 ist für mich ein geiler Kombi. Ich brauche theoretisch, das klingt total bescheuert. Jeder wird sagen, hey, warum kaufst du denn so? Nein, die geht mir nicht um die Leistung. Mhm. Der 600 PS hat oder ein Performance-Wert mit 600 ist mir völlig scheißegal. Wenn das V8 grummeln, da ist, wenn du langsam irgendwo lang fährst.
Ich habe dich vorhin von ein paar hundert Metern entfernt.
Und ich bin nicht schnell gehört. Gefahren.
Ja, das glaube ich dir. Das ist eine 30er-Zone hier.
Ja, ich bin da einfach nur lang gegrummelt. Und das finde ich viel geiler, wenn du weißt, ich könnte.
Ja.
Freunde, wenn ich wollte, könnte ich hier den Asphalt rausreißen. Das reicht mir völlig aus. Dann muss ich nicht schnell fahren. Du weißt, du hast das. Und einfach ist das auch... Ich fahre nicht Auto, um von A nach B zu kommen, sondern das ist für mich so wie so eine Auszeit. Ne? Wenn ich ins Auto steige, habe ich Spaß. Ich höre entweder geile Musik, habe Spaß dran, wie das Ding klingt, auch wenn ich die schnell fahre. Oder genieße die Zeit einfach irgendwie oder anders. Die ist für mich angenehmer, wenn ich dann in einem schönen Auto mache. Wenn ich in so einem Auto sitze, was du eigentlich auch von innen auskärchern kannst, weil das so lieblos ohne Knöpfe irgendwie Kacke ist, dann ist das auch für mich eine anstrengende Fahrt. Und das kann dann auch schon nach einer Stunde anstrengend werden. Und in den setze ich mich rein, fahre 8 Stunden nach Österreich und sage, ich bin schon da. Also nicht wegen der Geschwindigkeit, sondern weil es einfach irgendwie anders lebt.
Was bist du denn für ein Autobesitzer? Weil, also ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, ohne dir da was unterstellen zu wollen, aber dass du schon jemand bist, der irgendwie das Mikrofasertuch noch auf der Rückbank hat und einen kleinen Handsauger und sowas, also der schon sehr, sehr liebevoll mit seinem Auto umgeht.
Ganz ehrlich, ich würde es mir wünschen. Also so bin ich, in meinem Kopf bin ich so und ich würde es mir wünschen, dass ich so wäre. Aber irgendwie...
Finde ich aber viel sympathischer.
Also. Irgendwie kriege ich es nicht hin. Ich krieg's nicht hin in meinem Auto.
Also, ihr darf Auto Patina haben.
Von innen hat dann, lass uns dann Patina nennen, das ist gut.
Was würdest du denn sagen, hast du so PS-mäßig, was war so der Bolide, der am meisten hatte, den du unterm Hintern hattest?
Es gibt doch den Rekord auf der Nordschleife, den Timo Bernhard gefahren hat, den Porsche LMP1. Knapp 1000 PS, also 650 Verbrenner und 350 auf der Vorderachse Elektro. Und das Ding schiebt dich schon und zieht dich auf 317. Und du denkst, was passiert hier überhaupt? Dann gehst du auf gerade, der E-Motor schaltet aus, weil der hilft ja nur beim Rausfahren.
Ja.
Und du hast das Gefühl, die Kette springt ab. Du nickst fast nach vorne, weil der sich ausklingt und jetzt nur noch 650 PS von hinten schiebt. Völlig geisteskrank.
Du bist ja im Kampfjet da fast. Ist das ja also, geisteskrank.
Wenn du von Autos sprichst, war das der Kampfjet unter den Autos. Ja.
Krass. Du bist ja auch als, also nicht nur als Fahrer auf der Rennstrecke unterwegs, sondern auch als Instructor. Da würde mich mal interessieren, so was, ich glaube, jeder hat so ein eigenes Bild im Kopf, wer so die Leute sind, die sich für viel Geld auf Rennstrecke ohne Talent einkaufen. Ganz gemein gesagt. Aber was sind das, du kannst ja damit aufräumen. Was sind so die Leute, die du da begleitest, auf die du da vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise aufpasst?
Du hast in der Regel, hast du natürlich, machen wir uns nichts vor, du hast Sammler, die das Kleingeld haben für solche Autos. Das ist ja Fakt. So. Man kann aber auch runterbrechen und dann die mich kennen oder mit denen ich gearbeitet habe, die wissen dann auch, dass ich das so sage. Also 90% von denen können auch kein Auto fahren. Das ist auch Fakt. Und das ist natürlich jetzt so mein Anspruch und das, was wir da machen, da prallen halt zwei Welten aufeinander. Das ist so, ich habe kein Problem damit, wenn du dir jetzt zum Beispiel sagst, weißt du was, ich gönne mir einen 918, ich gönne mir einen LaFerrari, aber zeig mir da mal bitte, weil...
Muss ich noch ein paar Deep-Dive-Folgen für machen.
Ja, aber noch drei Stück oder so und dann ist doch gut. Ja, aber du sagst dann, zeig mir das doch mal aber ich weiß, ich will es nur verstehen. Mhm. Und vielleicht verstehe ich es und vielleicht bin ich dann einen Tick weiter. Von den 90%, die da nicht drauf haben, glauben aber noch immer 89%, dass sie wirklich gut fahren. Also du merkst, das sind so zwei Welten, die da drauf prallen. Ne? Und der eigentliche Autoliebhaber, der sagt, boah, da wäre ich aber jetzt super dankbar, wenn ich mir dem mal irgendwann erlauben könnte, ich verzichte auf Eigenheim. Der kommt da nie hin in die Region, dass er sich so ein Auto kaufen kann. Ne?
Du bist ja wirklich was Autos und Rennen oder Rennstrecken angeht, du hast das ja auf jeder Ebene durchgespielt. Du bist ja auch fürs Fernsehen unterwegs und testest da verschiedene Autos und so. Mich würde mal interessieren, weil ich würde natürlich genauso, ich bin jetzt zwar nicht auf der Rennstrecke unterwegs, aber ich bin natürlich im normalen Straßenverkehr unterwegs und wie jeder andere auch gehöre ich zu den vielen, die sagen, ich weiß, ich bin ein guter Autofahrer. Ich weiß das. Sag mir mal bitte.
Ist ein deutsches Phänomen.
Oder? Ja, aber jeder ist ja ein super Autofahrer. Ja, so. Ne? Sag mir mal, ohne dass du mich jemals hast fahren sehen, was sind so typische Fehler, wo du immer sagst, so, nee, sorry, da weiß ich, ohne dass ich dich gesehen habe, den machst du auch, weil den macht jeder.
Ja, Lenkradhaltung. Über Sitz fangen wir erst gar nicht an, wo der Sitz steht, aber Lenkradhaltung.
Wie macht
das? Ja,
jetzt, wenn man drüber nachdenkt, macht man es eh falsch.
Klassisch ist ja 3 und 9 Uhr. Ja, eigentlich hältst du 3 und 9 Uhr, hältst das Lenkrad. Jetzt machen wir sich's vor, wenn ich jetzt nach München fahre ich auch nicht die ganze Zeit mit zwei Händen so am Lenkrad, ist ja Quatsch.
Naja.
Aber trotzdem merke ich, wenn ich eine Hand anlege, ist sie meistens an der Stelle. Mhm. Wenn ich jetzt mal irgendwann suche, ja, du sitzt mal anders, du packst mal unten rein, du packst mal oben rein. Aber Fakt ist, wenn dann was passiert, das kann Reifenplatzer sein, du musst ausweichen oder dich schneidet einer oder wie auch immer, hast du keine Gewalt, wenn du hier die Hand hast du keine Gewalt.
Ja.
Dann ist der Arm noch gestreckt. Geht gar nichts mehr. Du hast ja gar keinen Hebel. Weißt du? Deswegen, und wenn du das einmal so hast, mit so einem Winkel und 3 und 9 Uhr, dann machst du mit dem Auto alles. Mhm. Also irgendwann mal, wenn du es gelernt hast. Mhm. Dann machst du mit 50 Sachen, dann machst du mit 150 Sachen, weil das Prinzip immer gleich bleibt. Du kannst arbeiten, ne? Du kannst hier schön aus dem Arm rausdrücken, so wie so ein Boxer, so eindrehen, aber nicht, wenn der Arm gestreckt ist, unten ist oder oben ist.
Ja, will ich mich jetzt auch gar nicht rausreden. Das ist richtig. Ich glaube, nicht nur ich, sondern auch viele, die uns gerade zuhören, haben sich da sicherlich erwischt.
Ja.
Bevor wir zum Ende kommen, ich würde gerne ein Thema noch mit dir anschneiden, weil du hast ja auch einen Podcast, der ist Autoliebe. Du bist selber auch, wenn du vor der Kamera stehst, habe ich so das Gefühl, so, das ist ein entspannter Typ, weil der sagt einfach, was er denkt. Also du nimmst kein Blatt vor den Mund, sag ich mal. Deswegen würde mich mal sehr interessieren, wie du so die Entwicklung im Autoland Deutschland siehst, weil man liest seit Jahren, also klar, es gab jetzt erstmal so einen großen E-Auto-Hype, der ist auch wieder abgeflacht. Dann liest man Transformation, Technologieoffenheit und so weiter und so fort. Und irgendwie, auf gut Deutsch gesagt, habe ich zumindest das Gefühl, vielleicht auch die Menschen, die uns gerade zuhören, man kommt nicht so richtig aus dem Arsch. Und das bei einer Wirtschaftssäule, die einen ganz großen Teil der deutschen Industrie trägt. Was ist dein Take mit den ganzen Perspektiven, die du da mitbringst, zu der aktuellen Automobilpolitik, die wir fahren?
Ja, wir lieben es halt einfach, uns selber ins Nest zu scheißen. Ja, das ist ja auch so ein Ding. Ich fasse es kurz. Also, wir haben halt ein Riesenproblem. Wir haben an der Säule gesägt, die wir hätten nicht anfassen sollen. Oder klar, anfassen sollen, aber mit einem vernünftigen Fahrplan. Und nicht mit so einer Ruckaktion, weil was passiert, wenn ich den Leuten aufzwinge, ja, du musst jetzt, also nur schwarz-weiß, du musst jetzt ein E-Auto fahren, weil sonst bist du nämlich eine absolute Umweltsau, dann gehe ich schon mal auf Block.
Mhm.
Weil ich sage, Moment, ist doch meine Entscheidung. Also falscher Weg, ist schon wieder zu. Dann gehe ich auf Block und sage, ja, aber wie kannst du denn jetzt ein E-Auto fahren, was nur 8 Jahre hält, 10 Jahre, was ist mit dem Recycling, wo wird er denn sorgen? So, und so hast du zwei Lager, die sich dann ganz schnell aufgepauscht haben. Und damit haben wir uns sehr, sehr wehgetan. Aber wir sind immer der Meinung, wir müssen, die Chinesen sind uns so weit voraus. Ja? Das kann man auch wieder, das ist viel zu lange, da müssen wir noch 2 Folgen machen. Ne? Aber da kann man auch nur sagen, also die Chinesen, wenn die hier in die Presse gehen und hier in die Influencer-Szene reingehen, dann sind das alles bezahlte Aufträge. Das heißt, du willst keinen Influencer sehen, der was Schlechtes über ein chinesisches Auto sagt. Aber, und das vergessen die meisten, ein Influencer ist halt auch kein Journalist. Und deswegen ist erstmal in dem Laienkopf, die Chinesen sind aber weit vorne. Ich kann euch sagen, die Chinesen sind gar nicht weit vorne, was Systeme angeht. Also zum Beispiel, wie viele Ausfälle wir haben noch mit dem ganzen Display-System, wo was nicht funktioniert, was nicht für den europäischen Markt gemacht ist, wo die auch sagen, ja, ist so.
Ja.
Wir schicken vielleicht in einem Jahr einen Dongle, dann geht das Navi hier in Europa. Ja, okay, danke. Sowas. Aber das ist mir auch noch egal. Viel schlimmer finde ich ABS und ESP-Systeme. Die fahren in ihrem Land nicht schnell. Das heißt, wenn du mit einem Chinesen bei 120 eine Ausweichgasse fährst, was ein deutsches Auto mittlerweile wirklich gut kann oder ein europäisches, dann hast du bei dem Chinesen echt Probleme. Also entweder macht das Ding das, was die A-Klasse damals gemacht hat oder will das machen, oder die Elektronik bremst es so zusammen, dass ich noch nicht mal aus der Gefahrensituation rauskomme, weil vorher schon die ganze Vorderachse alles zusammengebremst wird. Ne? Also wir haben Fahrszenen im Test gehabt, da hebt sie Hinterachse und so weiter, weil sich das Ding so verwindet. was nicht schlimm ist. Mhm. Dafür ist ja auch ein anderer Preis dann. Mhm. Aber ich finde es immer schwierig, das immer direkt auf einen Preis zu stellen, ja. auf eine Ebene zu stellen. Ne? So, und das ist halt so das, was wir haben. Und ich glaube, die müssen diese Schwarz-Weiß-Politik in den Griff kriegen. Klar, muss irgendwo mal ein E-Auto fahren, das kann man auch machen. Ich weiß immer noch nicht, wie das funktionieren soll, strukturell mit dem Laden und so weiter, weil das ist immer noch ein Horror. Und wenn die jetzt mal dann die Kabel nicht klauen an den Ladesäulen, die sie neu aufstellen, das ist ja auch alles Geld, was da steht.
Ja.
Und solange wir das nicht in den Griff kriegen, dann bleibt das was du vielleicht an deinem Einfamilienhaus machen kannst.
Ja.
Ja? Oder bei so einer Carsharing-Nummer. Oder wenn du den öffentlichen Verkehr mit E-Autos fahren lässt. Aber ich finde, du solltest dem Endverbraucher ein bisschen mehr die Chance geben, selbst zu entscheiden.
Mhm.
Willst du das? Willst du das wirklich? Oder machst du dann aus Doppelmoral, das können wir ja auch gut sein, Corona, so ein bisschen, weil es gerade Prämie gibt im Land. Und das ist ja der Gag.
Ja, ja.
Gibt's Prämie, schreit jeder, ich will ein E-Auto haben.
Mhm.
Kaum schaffen die 6,5 Mille Prämie ab, will keine Sau mehr ein E-Auto haben. Dann sage ich, aber warum hast du mich denn 3 Jahre zugemüllt mit deiner Scheiße,
ja,
dass ich ein Umweltsünder bin und so weiter. Also du weißt, was ich meine. Wenn du es aus Überzeugung fahren willst, mach's. Aber urteile nicht über mich und dann mach's auch, wenn die Prämie nicht da ist.
Was ich halt nicht check, ist einfach so, also eigentlich hast du ja ein Ziel auserkoren, das nobel ist. Da steht ja Umweltschutz drüber. Kann man ja jetzt erstmal schlecht drüber streiten. Du hast aber bei, also ganz normale Verbrenner verballern CO2. Ist nicht so gut. Du hast bei den E-Autos, aber auch durch diese Lithium-Batterien, bevor die den ersten Kilometer gefahren sind, haben die auch schon so viel CO2 verballert, dass du mindestens mal 10.000, 15.000 Kilometer fahren musst, bis du es wieder drin hast.
Ja, richtig. Ja.
Ja, aber also vielleicht ist das auch einfach eine zu große Frage. Ich will sie trotzdem stellen. Was machen wir denn? Was machen wir denn?
Das ist eine gute Frage. Also natürlich, du musst als, ich bin ja immer zwiegespannt, du kannst als Deutschland nicht die ganze Welt retten, das ist Fakt. Jetzt müssen wir aber auch deswegen ja nicht sagen, wir gucken weg. Wir können ja auch da wieder versuchen, wie mal im Autobereich grundsätzlich wieder Vorreiter zu werden, mhm, indem wir halt eben Gas geben. Dann sollten wir uns drauf konzentrieren, was der Kunde haben will, damit unsere Wirtschaft stabil bleibt, weil sonst haben wir noch ganz andere Sorgen. Und aber auch gleichzeitig dann irgendwie damit wieder einen Bereich schaffen, wo Leute Spaß haben, sich damit auseinanderzusetzen, Spaß haben, darauf rumzukauen, Spaß haben, darüber nachzudenken, was können wir denn jetzt hier machen? Was können wir denn noch effizienter machen? Wie können wir das denn noch anders, die Partikel einfangen vielleicht? Ja? Haben wir da nochmal einen neuen Step, den wir gehen können? Ja, wir können einen anderen Sprit fahren, also synthetische Kraftstoffe, aber das ist halt die Gewinnung ist zu Energie. Verbrauchen aktuell noch. Deswegen ist das halt auch keine Option dauerhaft. Ne?
Wie siehst denn du die Zukunft des Rennsportes da? Weil also es gab so einen kleinen Knick im Rennsport, dann kam die Formel 1 zum Beispiel, hier Drive to Survive und so weiter, da hat es wieder voll den Hype bekommen, aber je größer der Hype wird, desto lauter werden ja auch dann die Stimmen dagegen wieder. Trotzdem gibt es ja immer weiter eine Entwicklung. Wie siehst du da die Zukunft des Rennsportes?
Ich glaube, also die Zukunft an sich jetzt, wenn ich jetzt gerade mal so nach Le Mans rüberschiele, dann ist sie erstmal die nächsten 15 Jahre gesichert.
Mhm.
Weil Le Mans war immer so ein Vorreiter. Ne? Was macht man? Da hat man in einem Jahr mal probiert, mit dem E-Auto was zu machen.
Mhm.
Ging nicht. Jetzt fahren sie Hybride und die haben 11 oder 12 Marken.
Mhm.
Genesis, alle kaufen sich da ein. So ein LMDH-Auto kostet 13 bis 15 Millionen die Saison. Die haben noch nie so ein großes Starterfeld gehabt.
Mhm.
Noch nie so eine Markenvielfalt. Also sagt's mir ja so ein bisschen aus. Und da ist natürlich was du im Sport testest. Die unter Hochleistung, die Hybridsysteme und so weiter auf der Vorderachse. Die Radnabenmotor. So verschiedene Sachen kannst du natürlich schon anders stressen. Die du sonst hier auf der A3 irgendwie erstmal 300.000 Kilometer fahren musst, um das rauszuziehen, was du nach einer Rennsaison rausziehst. Dass das im Geldverhältnis immer noch darüber diskutiert. Du weißt, was ich meine. Da können wir klar drüber streiten. Aber das ist ja bei allem. Ne? Mhm. Das ist ja bei allem. Das ist, wenn 40.000 Leute irgendwo hinpilgern, um Spiel zu schauen, dann pissen auch, keine Ahnung, 5.000 im Busch. Das ist auch kacke. Du weißt, was ich meine. Das heißt, wir müssen alle so ein bisschen, alle drauf achten, jeder mal ein bisschen bei sich vor der Tür auch kehren und mal wieder so ein bisschen mehr zulassen und nicht so egoistisch schwarz-weiß denken. Ich glaube, dann kommen wir da auch in eine gute Richtung, weil es gibt momentan auch wieder viele kluge und gute motivierte Köpfe bei den Autoherstellern, die Bock haben.
Mhm.
Nur die meistens in so einem Riesensystem ja gar nichts machen dürfen,
ja,
weil die dürfen Schema F benutzen. Und dann muss der Schema F benutzen. Auch wenn der vielleicht 3 andere Karten spielen könnte, darf er die nicht nutzen, weil bis das freigegeben wird, sind 7 Jahre weiter. Ja. Das ist kacke.
Und wie siehst du so Konzepte wie die Formel E?
Ja, die Formel E ist ein ganz spezielles Thema. Ja, da fahre ich lieber Carrera-Bahn. Ne? Also da fahre ich wirklich lieber Carrera-Bahn. Und die Formel E ist für mich, das ist für mich so ein Marketing-Gag, wo ich wirklich auch an denen zweifle, die sich dann auf die Straße kleben, was ja auch irgendwie lange mehr passiert hat. Ne? Warum? Kalt oder ich weiß nicht, was der Grund ist. Aber auf jeden Fall, die Formel E ist halt für mich so ein Paradebeispiel von, wie kann ich denn jetzt mit einer Message rausgehen und alle glauben es schon wieder, weil tiefgründig guckt ja eh keiner mehr nach, so nach dem Motto, ja, weil wie viel beschweren sich denn? Wie viel kleben sie auf die Straße in Deutschland? Wie viel sind es denn so zum Beispiel? Und Formel E ist für mich nichts anderes. Du wirst nie schlechte Stimmung hören von einem Formel E-Fahrer, weil die doppelt so viel verdienen wie die anderen Werksfahrer. Schwierig.
Also Nebelkerze deiner Meinung nach.
Exakt. Und jetzt kommt aber das Problem, die laden mit Dieselaggregaten laden die Akkus im Fahrerlager in Berlin.
Wirklich?
Ja. Da kommen aber 3, 4, 40 Fuß Überseecontainer und da sind die Dieselgeneratoren drin. Und da kannst du mir aber sagen, was du willst. Ich weiß nicht, ob das besser ist als eine normale Veranstaltung. So, dass alle Mechaniker, die ich kannte und Ingenieure, die haben gesagt, meine, da bin ich raus. Wir haben das ein halbes Jahr mitgemacht, ein Jahr mitgemacht, das funktioniert nicht. Und das finde ich halt.
Wie Gott ist das denn?
Ja. Ja, okay, krass, ist ein Business Case, ein Business Case. Und jeder Hersteller, und das ist das Verrückte, hat halt einfach das Doppelte am Budget, weil es natürlich aus einem anderen Topf kommt. Mhm. Um die Fahrer zu bezahlen, um das Ganze hier geil zu machen. Und wir sind Formel E. Ja, sorry. Nimm das Geld lieber und schmeiß es entweder in eine Musikbox oder in die Entwicklung für was anderes. Die beiden Optionen wären auf jeden Fall besser.
Krass, ey.
Das meine ich, ne? Aber mein Nachbar dann denkt, oh, Formel E ist so grün, ist so gute Sache. Ja, und das ist das Problem. Ne? Wir spielen immer auf so Sachen, die oberflächlich erstmal gut ankommen, machen es den anderen Sachen schwierig, weil man ja denkt, nee, gibt doch eine Alternative. Nee, eigentlich gibt es keine Alternative.
Was wäre denn, weil du kritisierst ja auf allen Serienebenen und so weiter, also du hast so deine ganz klare eigene Meinung, wenn du aber am Rennsport und Motorsport, wie er heute stattfindet, eine Sache auch tatsächlich von jetzt auf gleich einfach so ändern könntest. Das kann an der Durchführung der Rennen was sein, das kann an der Präsentation was sein. Was würdest du, wenn du es könntest, jetzt mit einem Blinzelschlag ändern?
Also Le Mans würde ich so lassen, weil die Markenvielfalt geil ist, ne? Und auch da diese Hybridgeschichte, was die verbrauchen dürfen auf die Runde, finde ich ein gutes Konzept, passt zu Le Mans bzw. zu der Serie WEC. Ich würde ganz klar die DTM wieder ändern. Die DTM wird ja heutzutage mit GT3 Autos gefahren, damit es billiger wird. Völliger Quatsch, weil mittlerweile kostet auch doppelt so viel, wie ein GT3 Auto vor 3 Jahren gekostet hat. Das heißt, da hätte man auch bei Class 1 Autos bleiben können. Weil das war nämlich, Class 1 hieß es ja, wie du auch gesagt hast, in den 90ern, die ITC-Autos, das waren geile DTM-Autos. Mhm. Ne? Und so ein extra entwickeltes DTM-Auto, was es ja auch übrigens in Japan gibt, wo man sich aber in Japan, da ist es GT500 und eine DTM, beide sich nicht einigen konnten. Die wollten nämlich mit dem gleichen Reglement fahren. Da hätte man auch so ein Plug-and-Play-Auto gehabt, was man hätte überall einsetzen können. Und mehr Marken wollte man nicht. Das würde ich ändern. Und ich würde.
Nur eine Sache, ne? Okay, ich drücke ein Auge zu.
Anderthalb. Dann hat er nichts mit Autos zu tun.
Dann darfst du.
Dann darf ich. Das zweite oder anderthalbfache ist dann da Charaktere wieder. Da müssen wir da Charaktere rein. Wir müssen Charaktere zulassen. Jetzt ehrlich, wer hat denn vor 2 Jahren DTM gewonnen? Wer hat vor 4 Jahren DTM gewonnen? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich muss nachgucken, weil es farblos und egal geworden ist. Und das war zu Uwe Alsen, Bernd Schneider, Heinz-Harald Frenzen. Das war zu den Zeiten anders. Und du konntest eigentlich mögen, du kanntest ihn aber.
Ja.
Und das ist heute so. Heute sind es halt leider viele, jetzt gerade in der DTM auch, die zweite Hälfte, natürlich die ersten sind die Werksjungs, aber die zweite Hälfte sind so eingekaufte Werksjungs, das sind so Schulkinder, die kommen im Rucksack in Fahrerlager, Papa hat die eingekauft. Dann fahren die auch von mir aus nicht ganz so schlecht Auto. Und das tut im Sport nicht gut. Mhm. Weil auch da, ähnlich wie im Fußball, du brauchst Charaktere. Du brauchst Charaktere, fertig. Die beiden Sachen.
Ich bin sehr froh, dass wir einen dieser Charaktere heute hier hatten. Die gibt's wohl doch noch. Lance, vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht.
Ja, voll. So geile Einblicke bekommen. Vielen, vielen Dank dir dafür. Danke, dass ihr auch am Start wart. Bevor wir jetzt aber einen Sack zumachen, es gibt noch eine letzte Frage hier im Deep Dive. Das ist immer die letzte Frage. Das ist die sogenannte Alien-Frage. Pass auf. Stell dir vor, Aliens kommen zu uns auf die Welt.
Ja.
Und die haben gar keine Ahnung, wie der Mensch funktioniert, was Sport ist, was dieser Rennsport ist. Und die sehen einen Typen wie dich, der sich da in irgendwelche 600 PS Boliden hockt, sich da irgendwie um die Wette fährt mit anderen Verrückten, mit dem Risiko, dass die auch noch abnippeln, weil irgendwas passiert. Und sie verstehen einfach nicht, warum man das Ganze macht. Aber du kennst dich ja offenbar aus, deswegen kommen sie zu dir und fragen dich, Lance, warum das Ganze? Was antwortest du ihnen?
Ja gut, ich würde dir mal eine Runde mitnehmen, ne? Weil wenn er das mal dann erlebt hat, dann weißt du ja warum. Dann muss ich dem da gar nicht mehr erklären, sondern dann wird er es spüren. Ne? Einfach der Kick aus Adrenalin, aber auch Präzision, die ich in eine Runde drücken muss, das macht's aus.
Lance, vielen Dank dir für die schönen Schlussworte. Danke dir. Danke euch, dass ihr auch wieder am Start wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge Deep Dive. Lasst uns gerne gute Bewertungen da und folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Bis nächsten Dienstag um 0 Uhr überall, wo es Podcasts gibt, und um 18 Uhr auf YouTube. Bis dann. Danke euch. Ciao.